Ich wünsche euch einen guten Morgen an diesem herrlichen, vermutlich letzten, erstmal kalten Wintertag, wo die Sonne scheint und unser Herz soll so richtig aufgehen, auch unter dem Wort Gottes und die verschiedenen Beiträge, die wir auch heute Morgen im Laufe unseres digitalen Gottesdienstes gewissermaßen so zusammentragen werden. Ich möchte mit uns beten, bevor ich dann die Botschaft mit uns teile. Guter Heiliger Geist, ja, wir laden dich ein und sagen, ja, komm, Heiliger Geist, komm, füll du jetzt jeden Raum, in dem wir uns bewegen, jeden geistigen Raum, aber auch jeden Raum zu Hause, wo wir allein oder mit anderen gemeinsam hören wollen und dann Angesicht suchen. Du hast mich gesalbt, dein Wort jetzt weiterzugeben und ich bete, Heiliger Geist, komm, öffne unsere Herzen, fülle uns mit dem, was du uns jetzt zu sagen hast und lass uns die Botschaft zu Herzen gehen und unser Leben verändern. Amen. Ja, letzten Sonntag hörten wir in der Audiobotschaft, wie Jesus in die Welt kam und dort den Vater repräsentierte. Wir hörten, dass er als Menschensohn kam, das war der damalige Titel für den Messias, für den Retter. Wir hörten aber auch, dass er als Sklave kam und diente und ein Diener war. Also diese drei Begriffe, denen sind wir etwas nachgespürt und hörten dann weiter. Und so wie Jesus ist, so sind auch wir in dieser Welt. 1. Johannes 4, Vers 17. Wie soll, und das ist die Frage, der wir heute Morgen nachgehen, wie soll nun unser Sein als Christen, wie soll nun unser Sein und unser Dienen in dieser Welt und Gemeinde aussehen? Mit dem Ziel, dass Jesus repräsentiert und der Vater verherrlicht wird. Wobei das Endziel immer ist, dass die Menschen immer mehr seine Herrlichkeit erkennen. Erstens, wir sind Söhne Gottes. Und ich lese uns da nochmals das Wort aus Römer 8, Vers 15 folgend aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Wir sind Söhne Gottes. Das ist gewissermaßen die Grundlage. Das ist der Ausgangspunkt für allen Dienst. Denn der Geist, den wir empfangen haben, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Wie Jesus zu leben und zu dienen, das bedeutet, wir dienen und leben als Söhne in dieser Welt. Und zwar aus der Gemeinschaft und Abhängigkeit mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ganz wie Jesus aus dieser Abhängigkeit, aus diesem Liebesverhältnis mit dem Vater heraus gelebt und gedient hat. Georg Karl schreibt in seinem Büchlein die Wiederherstellung aller Dinge und er beschreibt in diesem Büchlein die verschiedenen Etappen, kirchengeschichtlich und prophetisch, was alles so passieren muss und welche Offenbarungen der Heilige Geist in den letzten 500 Jahren gebracht hat. Und dann, so ausgehend von diesem Wort aus der Apostelgeschichte, wenn das alles vollendet ist, wenn die Wiederherstellung aller Dinge abgeschlossen ist, dann wird Jesus wiederkommen. Also vor Vollendung der Wiederherstellung aller Dinge wird Jesus nicht wiederkommen. Und dann beschreibt er, und ich gehe da eins mit ihm, dass das Letzte ist, was im Begriff ist, wiederhergestellt zu werden, bevor Jesus wiederkommt, ist das Zeitalter der Herrlichkeit. Und wir stehen bereits in dessen Anfängen. Wir bewegen uns seit Jahren in den Anfängen und haben die unterschiedlichsten Formen und auch Manifestationen dieser Herrlichkeit am eigenen Leib zum Teil erlebt in unseren Versammlungen erfahren. Als ein Kennzeichen dieser Herrlichkeitszeit, in der wir uns schon bewegen und die immer stärker wird, bis zum Ende, so schreibt er nun, und ich zitiere, lernen die Söhne und Töchter Gottes, in vollkommener Abhängigkeit von Gott zu leben und sich nicht einmal auf ihren eigenen Glauben oder auf ihre eigene Salbung zu verlassen. Wir kommen an die Grenze mit unserem eigenen menschlichen Zutun, mit unserem Planen und Wirken. Gott übernimmt selbst den Dienst in seinem Tempel. Und als ich das erste Mal das las, da ging mir das so durch den Kopf, wow, ja, das ist eigentlich, gerade in dieser Zeit der Corona-Pandemie, werden viele Gemeinden gezwungen, ihr eigenes Planen, ihr eigenes Wirken, dieses Anstrengen und diese Programme total runterzufahren. Und manche sind dann erstmal, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Was machen wir jetzt? Und ich glaube, das ist eine gute Übung für das, was kommt. Und wie wir das auch in Veranstaltungen erlebt haben oder auf Konferenzen, wo wir merkten, wow, jetzt übernimmt Gott. Jetzt macht er. Und die Leiter, deren Hauptaufgabe war es mal, die Füße stillzuhalten und Gott machen zu lassen, in den Versammlungen Heilung zu wirken. All das, was vorher, und das ist kein Widerspruch, durch die Salbung Einzelner oder durch die Gaben, die Geistesgaben oder durch den Glauben gewirkt wurde. Also ich glaube, wir gehen, ja, der Segen des Vaters, so ist ja die Toronto-Bewegung überschrieben, oder das Zeitalter der Vaterliebe, das gehört damit dazu. Und ich glaube, dass ein Kennzeichen dieser Herrlichkeitsbewegung sein wird, und das hat ja bereits begonnen, das Vater-Sohn-Verhältnis, dass das wächst und wiederhergestellt wird. Aber damit geht es nicht nur um eine Beziehung, sondern es geht auch aus dieser Haltung heraus zu dienen. Wir tun, was wir den Vater tun sehen. Wir reden, was wir den Vater reden hören, natürlich durch den Heiligen Geist. Was wir ihn uns sagen hören, und das kommt aus dieser intimen Vater-Sohn-Beziehung und setzt die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist voraus, das geben wir weiter. Und dann, ja, was er uns dann sagt, das tut. So hat es Maria damals bei dem ersten Wunder weitergegeben, den Knechten der Hochzeit zu Kana, und sagte, was er euch sagt, das tut. Ich glaube, das ist eines dieser Kennzeichen, wo wir als Söhne des Vaters mit ihm gemeinsam in dieser Zeit dienen, um seine Herrlichkeit zu vermehren. Wir arbeiten gewissermaßen in einem väterlichen Betrieb, als Miteigentümer und nicht als Angestellter. Mir wurde das so deutlich in diesem Gleichnis von den beiden, es sind ja eigentlich beides verlorene Söhne, da wird dieses Problem geschildert, dieses braven älteren Bruders, der daheim geblieben war. Als dann der Jüngere nach Hause kommt, abgerissen, und der Vater ihn empfängt und ihm Gnade erweist und ihn speist und neu einkleidet und so weiter, dann starrt er missgünstig auf die Gnade, die der Vater dem heimgekehrten, verlorenen Sohn erweist. Hatte er doch gerackert, hatte er doch treu sich im Gemeindedienst, im Haus des Vaters aufgerieben und hat sich nichts gegönnt. Und erstaunt musste ihm der Vater dann auf seine Vorhaltungen antworten: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Lukas 15, Vers 31. Das ist der Dienst im Haus Gottes. Wir dienen in seinem Haus als Söhne. Wir dienen in seinem Haus als Erben. Wir dienen in einem väterlichen Betrieb. Das ist unser Stand in Gottes Königreich. Und daraus entspringt dann auch das Bewusstsein, ein Königssohn zu sein, eine königliche Tochter zu sein. Und diese Mentalität ist gerade auch für Leiter wichtig. Ich ließ vor kurzem bei den Sprüchen wieder auf ein Wort, das diese Problematik deutlich macht und auf den Punkt bringt, dass wie gefährlich es ist, wenn Leiter eine Sklavenmentalität haben, eine Armutsmentalität haben. Da heißt das in Sprüche 30, Vers 21 folgende: Ein Land wird durch dreierlei unruhig oder durch dreierlei erbebt die Erde einen Knecht, wenn er König wird. Ich kann auf dieses Thema, jetzt heute Morgen ist es nicht meine Aufgabe, darauf einzugehen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass wir das beleuchten, wie wichtig es ist, dass die Sohnschaft, das zu erkennen, ein Königssohn zu sein, eine Königstochter zu sein, notwendig ist für allen Dienst, ob als Leiter oder in irgendeiner Funktion im Haus Gottes. Ich möchte an der Stelle einfach zwei Buchtipps weitergeben, so zur Vertiefung. Das ist einmal das Buch Eine Frage der Ehre, der übernatürliche Lebensstil der Königskinder. Das ist von Chris Vallotton und Bill Johnson. Und das zweite, Vom Knecht zum Kind von Jack Frost. Das bringt nochmal die ganze Problematik, seelsorgerlich und wie auch immer, auf den Punkt. Darauf kann ich jetzt nicht eingehen, sondern gehe an unserer Stelle heute Morgen zum zweiten Punkt. Und das scheint jetzt erstmal ein Widerspruch zu sein. Eben haben wir gehört, wir sind keine Sklaven. Wir sind frei. Wir sind Söhne. Aber wir dürfen daraus keinen Gegensatz konstruieren. Denn, und das ist etwas, was mir aufgefallen ist, wir sind auch Sklaven Christi. Und ich erläutere jetzt mal ein bisschen, was das heißt und was es nicht heißt. Also wir sind Söhne, das ist das Fundament, das ist der Rahmen. Aber wir sind auch Sklaven Christi oder Sklaven Gottes, wie es an vielen Stellen heißt. Und zwar, und jetzt kommt's, nicht in dem Sinn, dass wir uns vor der Strafe eines harten Herrn fürchten müssen. Das war die Stelle aus Römer 8, Vers 15. Wer sich fürchtet, ist nicht in der Liebe. Ja? Also, wer sich fürchtet und eine Sklavenmentalität hat, der hat Angst zu dienen, weil er fürchtet, etwas verkehrt zu machen. Er fürchtet die Konsequenzen und dann lieber vergräbt er sein Pfund. Und diese Gefahr gibt es unter Christen. Die trauen sich nichts zu sagen in den Gottesdiensten. Und das Thema charismatisch, das heißt, an jeder Diener, an jeder hat etwas mitzuteilen, wird an manchen Stellen verhindert, weil die Mentalität nicht stimmt. Was bin ich schon? Was habe ich schon beizutragen? Und dann wird das Pfund vergraben und dem nicht Raum gegeben, was Gott eigentlich jedem anvertraut hat. Also diese Gefahr gibt es. Dennoch sind wir Sklaven Christi, aber in dem Sinne, wir stehen unter der Herrschaft eines guten Herrn. Wir stehen unter der Herrschaft. Da hat uns einer freigekauft von dem Sklavenmarkt der Sünde, herausgekauft unter der Herrschaft des Bösen, wo wir als Sklaven waren, verkauft, verraten und verkauft. Und da hat Jesus das Lösegeld gezahlt. Aber nicht, um uns in einen freien Raum zu entlassen, sondern um uns an sich zu binden. Und darum nennen sich die Apostel zu Beginn ihrer Schreiben, wir können das mal nachlesen, ich bringe nur ein Beispiel von Paulus, er schreibt, Paulus, ein Sklave Christi, berufen zum Apostel, zum Gesandten, Römer 1, Vers 1 und viele andere Stellen mehr. Aber das gilt nicht nur für Apostel, sondern es gilt für jeden Christen und für jeden Mitarbeiter im Haus Gottes. Das machen andere Bibelstellen deutlich. Nun ist das Provozierende, dass in der damaligen Kultur, zur Zeit der Apostel, zur Zeit von Paulus, Sklaven wie eine Sache behandelt wurden. Die wurden hin und her geschoben. Und es ist gewissermaßen wie ein Paukenschlag, dass Paulus am Beginn gerade des Römerbriefes von sich als Sklaven spricht. Denn gerade in Rom, der Hauptstadt des Empires, war eine ausgeprägte Hierarchie. Wer freigelassen, wer als Freier, und bis zum niedrigsten Sklaven. Und da gab es nochmal Unterschiede. Und Paulus sagt, ich bin ein Sklave. Als Apostel bin ich ein Sklave Christi. Das heißt, und ich nenne da zwei, drei Aspekte, was dieses Sklave-Sein bedeutet. Und dass es eben nicht ein Gegensatz ist zur Sohnschaft, die wir in Christus sind. Die Bibel macht deutlich, ein Sklave handelt aus einer totalen Abhängigkeit heraus. Er ist unselbstständig Gott gegenüber. Er ist nicht selbstständig, er kann nicht machen, was er will, er kann nicht tun und lassen, was er will. Er handelt nicht eigenmächtig, er handelt nicht eigenwillig und er handelt auch nicht in eigener Kraft. Es geht, wenn die Bibel den positiven Aspekt Sklave zu sein, geht es darum, um eine totale Bindung an den Herrn. Der Sklave Christi ist ein Gesandter. Und er vertritt seinen Herrn, er ist daher auch Bevollmächtigter. Er hat einen Eigentümer, er ist nicht im eigenen Namen unterwegs. Er kann nicht machen, was er will. Er ist Gesandter. Hier stehe ich kann nicht anders, sagte Martin Luther damals in Worms und konnte sagen, ja, ich bin ein Sklave Christi. Und das toppte alle anderen Abhängigkeitsverhältnisse zu Kaiser, Staat, Bischof und wem auch immer. Sklave Christi zu sein bedeutet frei zu sein. Er wusste, Jesus ist mein Herr. Er ist für mich verantwortlich. Er ist mein Versorger. Ich komme in seinem Namen, ich komme in seiner Vollmacht. Ich bin ganz und gar mit ihm verbunden. Und ich schulde ihm als Sklave Gehorsam. Mir wurde da nochmal das Bibelwort wichtig aus 2. Korinther 5, Vers 14. Da heißt es, wenn einer, also Christus, für alle gestorben ist, dann sind alle, nämlich die an ihn glauben, sich selber gestorben. Wenn einer, Christus, für alle gestorben ist, dann sind alle, die an ihn glauben, sich selber gestorben. Und jetzt, und das ist unser Trauspruch, Huda und mein Trauspruch, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die Leben nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Und lasst mich das jetzt mal persönlich so sagen an dieser Stelle. Ich bin immer noch hier, wie ihr hört und seht, in der Gemeinde. Und manches ist mir rätselhaft über der Wegführung, so über im letzten Jahr. Aber ich weiß, ich bin als sein Sklave hier noch in der Gemeinde. Und es ist sein Wille. Und ich kann mich nicht versetzen. Ich kann anklopfen. Ich versuche, die Stimme Gottes zu hören. Ich versuche, mit anderen Ratgebern mich abzustimmen. Immer wieder suche ich seine Gegenwart. Aber ich weiß, ich kann mich nicht versetzen. Ich bin nicht selbstständig. Denn dazu ist er für mich gestorben und hat er mich als Gesandten berufen, um mich da einzusetzen und dort einzusetzen und zu seiner Zeit einzusetzen, wo er will, nicht wo ich will. Und das ist die große Herausforderung, das herauszufinden und dazu auch Ja zu sagen. Also, das ist dieser erste Aspekt. Ein Sklave zu sein bedeutet, in einer fröhlichen, wunderbaren Abhängigkeit zu einem Herrn zu stehen, der gut ist. Das Zweite, und es ist etwas überraschend für mich gewesen, was auch ein Aspekt ist, ein Sklave zu sein, das hatten wir in Philipper 2, Vers 2 schon gelesen. Und ich lese jetzt nochmal den gesamten Zusammenhang. Da geht es nämlich darum, dass Jesus als Sklave in die Welt gekommen ist. Aber was es für uns bedeutet, das ist überraschend. Philipper 2, Vers 2 folgende. Da schreibt der Apostel, lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Und jetzt kommt der Vers 7. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Sklave. Das heißt, es geht hier nicht darum, dass wir Sklaven von Menschen sind, sondern es geht darum, dass wir wie Jesus uns zurücknehmen um des anderen Willen. Und das durchzubuchstabieren, wäre noch meine eigene Predigt wert. Also auch das ist ein Aspekt, Sklave Christi zu sein. Der Verzicht auf eigene Rechte, auf eigene Vorrechte und ja, die Liebe. Lest es nochmal nach, Philipper 2, Vers 2 folgender. Und ein letzter Aspekt, der zum Sklave sein, zum christlichen Sklave sein dazugehört. Und ich mache das hier nur kurz. Ich sagte das letzte Mal schon. Jesus war sich für nichts zu schade. Er gab sogar sein Leben hin am Kreuz, weil er Sklave als Opfer, weil er sich mit nicht selbst gehörte, wozu er sich freiwillig entschieden hatte. Und als er seinen Jüngern die Füße wusch, beim letzten Abendmahl, dann sagte er ihnen, wascht einander die Füße. Und ich sagte das letzten Sonntag schon, das war der niedrigste Dienst eines Sklaven. Diesen Dienst aber, auch die niedrigsten Dienste, und wir können an Mutter Teresa denken, wir denken dann oft an Barmherzigkeitsdienste, was auch richtig ist, diesen Dienst tun wir aus einer Sohnesmentalität heraus. Ja, versteht ihr den Unterschied? Nicht als Sklave der Menschen, die ständig versuchen, die Bedürfnisse der Menschen in einer falschen, ungöttlichen Abhängigkeit herauszustillen, sondern sie sind Sklaven Christi. Sie tun das den Menschen, was sie den Vater tun sehen. Angetrieben von seiner Liebe und in seiner Kraft. Der Dienst eines Sklaven, den Dienst eines Sklaven zu tun, tun wir also als Söhne Gottes und nicht als Sklaven der Menschen. Und das macht uns frei. Der Apostel und andere leitenden Mitarbeiter waren darin Vorbild. Wir können das nachlesen, 2. Korinther 11, Abvers 23 folgende. Da macht der Apostel deutlich, was das ganz praktisch für ihn hieß. Die unterste Schublade zu dienen, ausgepeitscht zu werden, ins Gefängnis geworfen zu werden und so weiter und so fort. Sein ganzer Dienst war davon gekennzeichnet, in Niedrigkeit. Ich komme zum Schluss, das wird jetzt noch ein kurzer Punkt. Wir haben also gehört, wir sind Söhne Gottes, wir sind Töchter, wir sind Erben und Kinder. Das ist das Fundament und ist der Rahmen. Und dann hörten wir, es ist aber kein Widerspruch dazu, dass wir Sklaven Christi sind. Nicht der Menschen, sondern Sklave Christi zu sein, bedeutet einen Herrn zu haben. Und das macht uns frei, den Menschen zu dienen. Das Letzte, wir sind Diener Gottes. Auch das sagte ich das letzte Mal, hatte ich schon begonnen auszuführen. Wir leben im Zeitalter des Geistes. Und unser Dienst ist der Dienst des Geistes. Das ist das Zeitalter, in dem wir dienen. Es ist der Dienst der Gerechtigkeit, es ist der Dienst der Versöhnung. Und was speziell und zunächst den Aposteln galt, gilt nun der ganzen Gemeinde. Wir sind Christi Dienstorganismus in dieser Welt. Epheser 4, Vers 1 bis 16. Aber eben als Söhne und Sklaven. Und das, was für Jesus gilt, das gilt auch für uns. Es ging um die ganzheitliche Versorgung, so hörten wir letztes Mal. Jesus heilte nicht nur die Kranken, sondern er diente ihnen auch mit dem Wort. Er diente ihnen nicht nur mit dem Wort, sondern er erwies ihnen auch Liebe, er erwies ihnen Respekt. Also sein ganzer Dienst war ganzheitlich, ein Dienst an Leib, Seele und Geist. Es ging immer um das ganzheitliche Heil. Ob es sich um das Einsammeln von Finanzen handelt, sind wir jetzt wieder bei uns, oder die Verkündigung des Evangeliums oder dem Barmherzigkeitsdienst. Dazu erhielten wir die Kraft des Heiligen Geistes, Kraft aus der Höhe, und wir erhielten die Gaben des Heiligen Geistes. Es sind Dienstgaben zur gegenseitigen Auferbauung und Wachstumshilfe. Das heißt, wenn wir dienen, dann sagen wir, Herr, ich bin das Gefäß. Oder ich bete immer, ich bin dein Coworker, ich bin dein Juniorpartner, Heiliger Geist. Aber es ist immer der Dienst des Geistes. Ob im Bereich Barmherzigkeit, ob im Bereich Verkündigung, ob im Bereich praktischer Dienste. Nichts ist wertvoller. Alles ist gleich wertvoller. Denn es ist der Geist, der durch uns dient. Alles ist Dienst des Geistes und es ist kein Dienst im christlichen Sinne. Und dann fragt Paulus theoretisch, oder rhetorisch, nicht theoretisch, sondern Paulus fragt rhetorisch in 2. Korinther 3, Vers 8, muss ich dann bei dem Dienst, der vom Geist Gottes bestimmt ist, Gottes Herrlichkeit nicht in noch viel größerem Maß zeigen? Ah, und wir sagen ja, denn er vergleicht den alttestamentlichen Dienst des Mose und den Dienst des Gesetzes und sagt, hey, dieser Dienst, der jetzt durch uns wirksam ist, wo der Heilige Geist durch uns wirkt, durch das, was wir sagen, durch das, was wir tun, seine Kraft, hat das Ziel, die Herrlichkeit in noch viel größerem Maß aufzuzeigen. Und da sind wir wieder am Anfang von unserer Botschaft. Fazit zum Schluss. Wenn wir wie Jesus sein wollen in dieser Zeit und Welt, gerade was die kommenden Zeiten der Herrlichkeit und Manifestation seines Königreiches angeht. Dann sind wir es als Söhne Gottes, aber auch als Sklaven Christi und als Diener der Menschen. Dadurch wird der Heilige Geist die Herrlichkeit größer werden lassen, bis das die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes die Erde bedeckt. Und dann, so glaube auch ich, wird das Ende kommen. Jesus wird wiederkommen. Das ist die Vollendung. Amen. Lass mich zum Schluss beten. Ja, guter Heiliger Geist, du bist der Lehrer. Und ich bete, dass wenn wir das jetzt nochmal nachsinnen und darüber beten, Herr, dass du auch die Puzzle für uns innerlich zusammenbringst und uns anleitest, als Sklaven Christi, aber auch als deine Söhne und vor allem als deine Söhne, den Menschen zu dienen, innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Und ich bitte jetzt, komm, Heiliger Geist, zeige du uns Gelegenheiten, auch in diesen Corona-Zeiten, wo so vieles eingeschränkt ist. Zeige uns, wofür wir für wen beten sollen. Zeige du uns, wen wir vielleicht anrufen, ermutigen, trösten können oder einen praktischen Dienst tun. Heiliger Geist, wir laden dich ein, komm, tu du deinen Dienst durch uns. Zeig du aber auch, wo wir die Füße stillhalten können und sollen und einfach dich machen lassen. Hilf uns und verhilf uns aus dieser Abhängigkeit und aus dieser Ruhe heraus zu dienen. Und dass wir diese Zeiten der eingeschränkten Tätigkeit und Aktivität wirklich als Gnade ergreifen und erkennen, was du dabei und darin uns auch jetzt so lehren willst. Amen.